Eine Verwurmung äußerlich zu erkennen, ist deshalb super schwierig, weil normalerweise hast du einen derart massiven Befund oder Befall, wenn du das schon von außen erkennst, dass man eigentlich halt schon tausendmal vorher hätte irgendwie reagieren müssen. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener. Und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert, oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu unserer 12. Folge vom Kranken zum gesunden Pferd. Ich habe diese Folge so ein bisschen spontan eingeschoben, weil die jetzt gerade einfach vom Zeitpunkt her super gut passt. Wir werden nämlich heute über das Thema Entwurmungsstrategie im Jahr gesehen sprechen. Und mich erreichen halt momentan ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema, weil das jetzt so die typische Zeit ist, wo man sich den Plan für das ganze Jahr macht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich schnapp mir jetzt einfach mal so eine Hörerin raus, die ganz viele Fragen hatte. Dazu muss ich euch vielleicht ganz kurz erzählen. Das war nämlich super lustig. Ich habe ihr halt angeboten, dass sie ihre Fragen stellen kann für den Podcast. Und habe gesagt, schick mir mal deine Fragen, die du so hast zum Thema Entwurmung als Sprachnachrichten. Dann habe ich glaube, ich habe über 40 Sprachnachrichten bekommen. Das war so lustig. Ich musste es gleich irgendwie filmen und auf Instagram in meine Story stellen, weil ich fand es so lustig, als ich es praktisch geöffnet habe und dann so, ja, schick mir mal deine Fragen. Und dann so über 40, das war so lustig. Also von daher, keine Sorge, ich habe jetzt nicht 40 Fragen beantwortet, aber tatsächlich richtig viele. Also ich habe jetzt schon so die relevantesten Fragen aufgenommen und diese Folge hat dementsprechend richtig, richtig viel Input und halt auch wieder so direkt für euch also Tipps für die Praxis. Also ich hoffe sehr, dass ihr danach einfach voll motiviert seid, euch einen sehr guten Plan zu machen für das ganze Jahr, weil ein gut funktionierender Entwurmungsplan ist tatsächlich eine super gute Gesundheitsvorsorge. Und deshalb ist das was, was sich absolut lohnt, wenn ihr das für euer Pferdchen macht oder machen lasst von einem Therapeuten eures Vertrauens. Jetzt würde ich sagen, wir stürzen uns einfach direkt rein und hören uns mal die erste Frage an von Hörerin Katharina. Die hat nämlich die Situation, dass sie praktisch eine Stute hat, die sie schon länger hat, die sie auch gut kennt und die praktisch schon länger in ihrer Umgebung lebt. Und sie hat ein neues Pferdchen dazu bekommen, welches auch noch recht jung ist. Also praktisch Doppelanforderungen. Zum einen, was macht man eigentlich bei Jungpferden speziell? Und zum anderen, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt ein neues Pferd gekauft habe? Wie sieht denn dann meine Strategie aus? Also ganz viel Spaß. Hören wir gleich rein in die erste Frage.
Ja, als ich meinen kleinen Wallach recht neu hatte und ihn dann anfangs als erstes entwurmt hatte, mit Ivermectin, weil ich nicht genau wusste, was er hat. Und ich wusste nur, dass er im Winter entwurmt wurde mit einer Paste, die angeblich mit Apfelzimtgeschmack ist und angeblich eine Winterwurmkuh sein sollte, wo mir aber irgendwie klar war, dass das wohl ein Panakur war, weil die haben Apfelzimtgeschmack, wollte ich dann gerne mal die richtige Wurmkur sozusagen, die eigentlich im Winter dran ist, mit Ivermectin starten. Und das war dann im Mai, Juli, mitten im Sommer. Und habe den Kleinen entwurmt. Da war er dann ungefähr so ein bisschen über ein Jahr alt. Und da kamen plötzlich die Magendasseln raus. Ja, und in einem Stadion, wo man sie eigentlich nur im Winter sieht, wenn sie entwurmt sind. Wie kann das passieren?
Wann nach einer Entwurmung mit einem passenden Wirkstoff die Magendasseln, also die Larven der Dasselfliegen, im Kot sichtbar werden, das hängt total maßgeblich von dem Zyklus der Dasselfliege ab, also wann die sozusagen in die Verpuppung geht und wann die dann schlüpft. Also generell ist es so, die Dasselfliegen, die sind im Sommer aktiv. Und je nach Witterung kann Sommer halt mal ziemlich früh beginnen, teilweise Anfang Juni, teilweise aber auch schon Ende Mai. Oder eben kann sich ziemlich lange noch rausziehen bis Juli, August, manchmal sogar September. Und das hängt halt auch dann davon ab, wann die Larven dann vom Pferd aufgenommen werden. Also der Zyklus, fangen wir einfach mal an mit der Dasselfliege, die im Sommer aktiv ist. Also das bedeutet, die legt ihre Eierchen ins Fell unserer Pferde. Die Eier, die können wir ganz gut sehen. Das sind so kleine gelbe Pünktchen, nicht zu verwechseln mit den Grasmilben. Sehen ein bisschen anders aus, aber irgendwie auch ähnlich. Auf jeden Fall so kleine gelbe Pünktchen im Fell. Am allerliebsten legen die an die Vorderbeine, teilweise auch an der Brust, manchmal auch seitlich vom Maul, Flankengegend, auch am Bauch entlang. Ach, eigentlich habe ich die ehrlich gesagt schon überall gefunden, auch in der Mähne finde ich sie regelmäßig. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr nach diesen kleinen gelben Pünktchen Ausschau haltet, denn je besser ihr die frühzeitig entdeckt und die dann entfernt, desto geringer ist natürlich die Gefahr, dass der Zyklus dann weitergeht. Denn der Zyklus würde dann so weitergehen, dass die Larven generell, wenn die ideale Bedingungen haben, also sprich die richtige Temperatur, den richtigen Feuchtigkeitsgrad, also die Eier, dann schlüpfen die Larven ungefähr nach einer Woche. Und das kann praktisch passieren, indem die Pferde sich zum Beispiel mit dem Maul irgendwo am Vorderbein kratzen oder an der Flanke oder so, wo halt diese Eier abgelegt werden. Dadurch werden die außerhalb vom Körper befeuchtet und das bringt sozusagen diese Entwicklung in Gang. Es kann aber auch genauso sein, dass die Eier eben aufgenommen werden und dann praktisch im Pferd die Entwicklung startet. Also so oder so gelangen die dann entweder von extern oder weil sie schon intern sind, über das Maul in den Magen der Pferde. Und dort entwickeln sie sich über mehrere Monate zu den Larven und werden dann eben im Zweifelsfall mit dem Kot ausgeschieden. Entweder lebendig oder halt eben nach der Entwurmung, weil sie dann abgestorben sind. Wenn sie lebendig ausgeschieden werden, dann verpuppen die sich dann im Boden und nach weiteren 1 bis 2 Monaten schlüpft dann die nächste Dasselfliege. Das ist praktisch so der Zyklus, ja. Und dann legt die wieder ihre Eier und daraus entwickeln sich dann wieder die Larven und die haben wir im Magen der Pferde und ja, so und so weiter und so fort. Das heißt eben, der Zeitpunkt, wann wir die Magendasseln sehen, kann total variieren. Und es gibt eben theoretisch zum einen die Möglichkeit, dass wir die Dasseln, also die Magendasseln, also die Larven der Dasselfliege eben lebendig im Kot haben, wenn sie einfach mit dem Kot ausgeschieden werden. Oft ist es aber auch der Fall, dass wir die so lebendig gar nicht zu Gesicht kriegen und die dann nur ausgeschieden werden nach eben einer passenden Entwurmung. Also es ist auf jeden Fall, lohnt es sich, dass man nach einer Entwurmung immer guckt, weil wenn man eben einen Magendasselbefall hat und man wendet dann ein Entwurmungsmittel an, das die Dasselfliegenlarven abtötet, dann können wir die eben im Kot entdecken. Und das ist natürlich für uns als Pferdebesitzer super wichtig zu wissen, dass wir einen Befund hatten. Denn Dasselfliegen sind halt sehr, sehr regional verteilt. Also das heißt, Dasselfliegen sind nicht so sehr eine Frage der Hygiene. Also da gibt es andere Würmchen, wie beispielsweise die Strongyliden. Da kommt es schon mehr auf die Hygiene generell im Stall, auf der Koppel und so weiter an. Da kann man eben schon viel dafür tun. dass es denen halt ungemütlich gemacht wird in der Umgebung. Aber bei den Dasselfliegen kann das auch theoretisch sein, dass das Reservoir halt ein bisschen weiter weg ist, also gar nicht auf unserer Koppel, weil dadurch, dass die Dasselfliegen ja halt fliegen können, können die natürlich auch eine Strecke zurücklegen, unsere Pferde dann sozusagen infizieren. Oh, auch wenn sie gar nicht in unmittelbarer Umgebung wohnen. Und oftmals ist es eben so, dass es wirklich regional ist, dass man feststellt, okay, also ich hatte noch nie einen Dasselfliegenbefund oder einen Magendasselbefund bei meinen Pferden. Die kommen offensichtlich in der Umgebung einfach nicht wirklich vor. Oder man stellt eben fest, ich habe das sehr regelmäßig. Die sind offensichtlich irgendwo bei mir in der Umgebung. Man hat schon so gewisse Habitate, wo man inzwischen weiß, da fühlen die sich halt besonders wohl. Aber generell lohnt sich das halt auf jeden Fall, da einen Überblick zu bekommen, weil man dann halt weiß, okay, wie sehr muss ich dieses Thema auf dem Schirm haben? Muss ich da regelmäßig kontrollieren? Muss ich da regelmäßig entwurmen? Und wie regelmäßig überhaupt? Also sehr engmaschig oder reicht es ein bisschen weitmaschiger? Also von daher gilt auf jeden Fall der Tipp, nach einer Entwurmung immer gucken, kommt da was raus? Und im Zweifelsfall halt wirklich für sich selber vermerken, aha, ich hatte einen Magendasselbefall. Sowieso ist es halt immer günstig, immer mal wieder den Code zu checken, denn wie gesagt, die können theoretisch auch mal lebend ausgeschieden werden, also auch unabhängig von einer Entwurmung, und dann weiß man halt einfach, okay, das ist Thema. Und das heißt, wenn die dann ausgeschieden werden, das hängt dann natürlich stark davon ab, wann ist dieser Zyklus, wann hat der begonnen, ne? Also wie war die Witterung, wann haben die Dasselfliegen sozusagen ihre Eier ins Fell vom Pferd gelegt, wann wurden die dann beleckt, wann ist dadurch der Entwicklungszyklus in Gang gekommen, dass sich aus diesen Eiern die Larven entwickeln, sind die dann nochmal ausgeschieden worden, haben die sich im Boden verpuppt und. Also von daher kann man da nicht hundertprozentig sagen, zu der und der Zeit ist es völlig ungewöhnlich, Magendasseln zu haben, weil das halt von Jahr zu Jahr auch total unterschiedlich ist und halt wirklich krass vom Wetter abhängt und auch von anderen Bedingungen eben, wie zum Beispiel, wie schnell merke ich die, wie sehr kann ich die entfernen oder wann hat mein Pferd den ersten Kontakt dazu. Also von daher kann man letztendlich zu jeder Zeit so ein bisschen damit rechnen, aber es ist schon so, dass die halt einfach im Sommer aktiv sind. Das heißt, je früher es sehr sommerlich warm ist, desto früher werden die aktiv, desto früher kann ich dann dementsprechend auch mit Magendasseln in der Ausscheidung rechnen oder eben umgekehrt, wenn es halt vielleicht recht lange im Frühjahr noch kalt ist und die Dasselfliegen oder vielleicht viel regnet oder so, dass die Dasselfliegen halt noch nicht so aktiv sind. Dementsprechend verschiebt sich der Zyklus dann teilweise stark in den Spätherbst hinein, vielleicht sogar bis zum Winter. Also das kann einfach stark variieren und man kann halt nicht hundertprozentig sagen, dass man jetzt zu irgendeiner Zeit praktisch gar nicht damit rechnen kann.
Wenn man mitten im Sommer eine Ivermectin-Kur gibt beim jungen Pferd, was man neu hat, und das kommen eben deutlich Magendasseln raus, fragt man sich natürlich, was hat das kleine Pferd schon verschieden davon getragen? Und wenn ja, also wenn es welche hat, was kann man dagegen tun? Beziehungsweise kann man nur noch was nachträglich tun, außer natürlich weiterhin darauf achten, dass es regelmäßig entwurmt wird, beziehungsweise das zu prüfen, ob Würmer vorhanden sind.
In den meisten Fällen verursachen die Magendasseln Magenschleimhautreizungen. Das heißt, nach erfolgreicher Behandlung dürften diese Reizungen dann eigentlich abklingen. Man kann vielleicht den Magen noch ein bisschen pflegen. Da gibt's Futterzusätze, wo man super gut den Wiederaufbau einer intakten Magenschleimhaut fördern kann. Und ansonsten sollte das eigentlich unproblematisch abheilen. In wenigen Fällen kann es auch zu Magenschleimhautentzündungen kommen. In Einzelfällen auch zu schwerwiegenden Entzündungen. Und es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, dass daraus auch Magengeschwüre entstehen. Es ist nur nicht so wahnsinnig häufig. Aber es ist, wie gesagt, kann das schon theoretisch der Fall sein. Und dementsprechend müsste die Therapie dann halt auch ein bisschen vom Schweregrad her angepasst werden. Also während jetzt eine Magenschleimhautreizung eigentlich ohne weitere großartige Betreuung normalerweise abheilen müsste, wenn ja die Ursache dann behandelt wurde, ist natürlich je nach Entzündungsgrad braucht die Magenschleimhaut dann vielleicht mehr Unterstützung, dass man halt dann wirklich eben mit einem Zusatzfutter arbeitet, was einfach ein wirkungsvoller Magenschutz ist, also sprich einfach alle Bausteine liefert, dass die Magenschleimhaut sich wieder gut regenerieren kann, sich gut aufbauen kann und natürlich im Fall der Magengeschwüre muss man dann halt gut gucken, ist da eine medikamentöse Behandlung angezeigt, wo sind die Geschwüre, wie stark sind die, wie groß sind die, sind es mehrere und so weiter. Das heißt, die Behandlung kann sich schon mal unterscheiden und ist aber normalerweise, nachdem ja dann eben die Ursache gefunden und behoben ist, dürfte das halt eigentlich dann nach erfolgreicher Therapie erledigt sein, das Thema. Also das heißt, üblicherweise sind da jetzt keine Schäden durch Magendasseln zu erwarten, wo man sagt, die kriegt man überhaupt nie wieder in den Griff oder die hinterlassen irgendwelche bleibenden Schäden, mit denen das Pferd sein Leben lang zu tun hat. Es ist eher so, dass man die Folgen sehr gut in den Griff kriegt. Es ist halt immer eher das Thema, das halt wichtig ist, dass man rausfindet, was für Schäden sind denn überhaupt entstanden. Also sind da überhaupt Schäden? Und dass es halt möglicherweise die Ursache war, weil dann muss natürlich auf jeden Fall erstmal die Ursache behandelt werden, nämlich die Magendasseln. Aber man kann auf jeden Fall einiges gegen Schäden durch Magendasseln tun. Und letztendlich kommen da so die typischen Behandlungsmethoden ins Spiel, die man halt bei jeglicher Art der Magenproblematik anwendet, eben so ein bisschen dann auf den Schweregrad angepasst.
Da ich am Anfang nicht wusste, ob der kleine Pony mal einen Würmer hat und wie viele, hatte ich natürlich Sorge, dass bei der ersten Entwurmung dann ein Massenabgang sozusagen stattfindet, der teilweise auch, wenn es ganz schlimm ist, lebensbedrohlich sein kann. Und dann vorher überlegt, was kann man machen, und hatte von Sandra dann die Tipps bekommen, zum Beispiel Flohsamenschalen oder Leinsamenschleim noch zu geben. Hat dann auch noch ein bisschen Bitterkräuter gegeben, also zum Beispiel Beifuß. Oder ja, man guckt dann im Internet, ne, was ist alles so sinnvoll und oder wird halt irgendwie angeboten, aber was ist wirklich, also was stimmt? Zum Beispiel Hagebuttenkerne, Kürbiskerne, so etwas. Kann das helfen, das vorab zu geben, um die ganze Sache etwas abzumildern, wenn die Wurmkurkeule dann kommt sozusagen? Oder kann man nicht wirklich was machen?
So ein Massenabgang, der kann schon mal ein ernstzunehmendes Problem sein. Und darauf sollte man vor allem dann achten, wenn man beispielsweise den Status des Pferdes nicht besonders gut kennt. Also zum einen den Immunstatus, zum anderen aber auch, was hatte das Pferd an Vorberichte in Bezug auf Endoparasiten oder wie regelmäßig wurde entwurmt, wurden da Wirksamkeitskontrollen gemacht, wurde da beprobt. Also wenn man das alles nicht so genau weiß, weil man es entweder zum Beispiel bislang einfach noch nicht bei seinem Pferd so gemacht hat und da keinen Überblick hat oder weil man das Pferd beispielsweise neu gekauft hat, weil es vielleicht aus einem Bestand kommt, wo es gar kein einheitliches Konzept gab oder irgendwie aus dem Ausland kommt oder sowas, dann lohnt sich das auf jeden Fall, darüber nachzudenken, ob da oder wie groß die Wahrscheinlichkeit von so einem massenhaften Abgang durch ein Entwurmungsmittel ist. Vor allem bezieht sich das darauf, wenn das Pferd halt zum Beispiel gar nicht nur eine Infektion hat. Also es kann ja beispielsweise sein, es gibt ja auch so Kombipräparate, dass man vielleicht ein Entwurmungsmittel wählt, was verschiedene Endoparasiten killt. Und das wenn das Pferd jetzt beispielsweise einen massenhaften Befall hat oder vielleicht sogar mit mehreren unterschiedlichen Endoparasiten infiziert ist, kann es das schon geben, dass es dann zu so einem massenhaften Absterben kommt. Das heißt, da werden natürlich schlagartig dann relativ viele Toxine frei. Und es kann tatsächlich schon auch dann zu so Verstopfungskoliken kommen, weil natürlich dann die ganzen getöteten Parasiten alle auch abgehen. Das heißt, zum einen kann sich das in so einem Fall lohnen, dass man sich wirklich einen guten Plan zurechtlegt, wie man oder womit man entwurmt. Also das würde man dann im Einzelfall möglicherweise entscheiden, dass man da auf zweimal entwurmt oder halt die Wirkstoffe halt dementsprechend danach auswählen, dass man weiß, okay, man ist sich einfach nicht sicher, wie viel befindet sich da zum aktuellen Zeitpunkt im Pferd, was dann sozusagen getötet und ausgeschieden wird. Man kann natürlich dann auch gucken, dass man vielleicht Peristaltik-unterstützende oder Peristaltik-fördernde Futtermittel zufüttert, um halt zu unterstützen, dass es da nicht zu einem Erliegen der Peristaltik kommt, weil auch da ist es so, gerade wenn man das Pferd jetzt vielleicht noch nicht so gut kennt oder so, dann weiß man gar nicht, was hat denn das Pferd dann eigentlich so für eine individuelle Peristaltik? Gibt es da generell Probleme oder gibt es da eigentlich keine Probleme? Und wenn man das eben gar nicht weiß, in Kombination damit, dass man nicht genau weiß, wie stark der Befund eigentlich da ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall, dass man da nicht auf eigene Faust irgendwas entwurmt, sondern dass man sich da einfach mit einem Therapeuten, der sich da auskennt, einen guten Plan macht. Dass man eben überlegt, macht da vorher eventuell eine Untersuchung Sinn, um einfach den Schweregrad der Verwurmung festzustellen oder eben welches Entwurmungsmittel wählt man dann auch? Entwurmt man auf einmal, entwurmt man auf zweimal? Also auf jeden Fall sind das typische Fälle, wo man halt schon gut planen sollte, dass es eben nicht zu so einem Massenabgang kommt, weil das ist auf jeden Fall halt Kolikprävention, wenn man sich da einen sorgfältigen Plan überlegt.
Und wie gut wirken pflanzliche Präparate überhaupt, also vorbeugend, beziehungsweise auch generell gerade bei Jungpferden, wenn man die halt regelmäßig gibt, zum Beispiel Hagebutten, Beifuß, Kürbiskerne oder Espaset gebe ich jetzt auch. Soll ja auch sehr wurmtreibend sein oder das Milieu so schaffen, dass es eben nicht wurmfreundlich ist. Genau. Wie intensiv ist das und sinnvoll ist das auch, um ein bisschen vorzubeugen, dass es zu großem Befall kommt?
Pflanzliche Präparate in der Entwurmungsstrategie. Hier würde ich gerne zwei Sachen unterscheiden. Und zwar zum einen kann es ja zum Beispiel eine wirksame Strategie sein, dass man sagt, man unterstützt einfach das lokale Immunsystem im Darm oder man unterstützt zum Beispiel ein gesundes Milieu, was dazu führt, dass da einfach ein gesundes Mikrobiom ist. Das sind natürlich alles so Einsatzbereiche von pflanzlichen Präparaten, die darauf abzielen, dass das Immunsystem möglichst gut intakt ist und dementsprechend einen Parasitenbefall möglichst gut im Griff hat. Und das, da gibt es schon eine Reihe von sehr wirksamen Phytotherapeutika, die man da praktisch unterstützend geben kann, die da sozusagen für die Entwurmungsstrategie insofern extrem hilfreich sein können, als dass sie dazu beitragen, dass das Immunsystem möglichst gut mit einem, möglichst gut eindämmen kann, dass kein großer Parasitenbefall sich entwickelt. Was anderes sind pflanzliche Präparate zur Entwurmung, also die sozusagen darauf abzielen, dass man einen Endoparasiten tötet. Hier muss man extrem, und ich meine super extrem, vorsichtig sein, weil da gibt es wirklich alles Mögliche, was der Markt irgendwie suggeriert, was total sinnvoll ist und hey, voll der Geheimtipp irgendwie. Und zwar zum einen kann es halt schon gefährlich sein, wenn man sich auf die entwurmende Wirkung von irgendwas verlässt, was vielleicht halt einfach jetzt mal primär nicht schadet, aber halt auch einfach nicht nutzt. Und ich gehe dann davon aus, ach, mein Pferd ist voll gut im Griff, parasitentechnisch, weil ich gebe ja jetzt irgendwie hier geraspelte Möhren und damit ist mein Pferd ja automatisch entwurmt. Also das heißt, auf der einen Seite besteht halt die Gefahr, dass man sich halt durch die vermeintliche wurmtreibende Wirkung oder irgendwie sowas ja, halt dann auf etwas, auf eine Wirksamkeit verlässt, die halt einfach nicht gegeben ist und dadurch halt möglicherweise eine gute Strategie verpasst. Und auf der anderen Seite muss man aber auch halt super vorsichtig sein mit pflanzlichen Wirkstoffen, die halt tatsächlich einen beispielsweise lähmenden Effekt auf bestimmte Teile des Nervensystems haben. Also da gibt es zum Beispiel halt Präparate, die funktionieren so, dass sie eben das Nervensystem von Würmern lähmen, sodass halt der Hintergedanke klingt auch total logisch, dass man sagt, okay, wenn die halt einfach gelähmt sind oder teilweise führt es dann auch eben zum Tod, dann werden die halt mit ausgeschieden und das heißt, so kann ich halt mit so einem Präparat mein Pferd entwurmen. Rein theoretisch kann man jetzt auch gar nicht sagen, dass dieser Gedankengang falsch ist, aber er ist nur saugefährlich, weil das Problem ist, dass es da keine Dosierung gibt zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir halt sagen können, die ist dann unbedenklich fürs Pferd, weil das Pferd hat halt auch ein Nervensystem. Und das heißt, wenn ich jetzt lähmend einwirke auf das Nervensystem von irgendwelchen Endoparasiten, dann wirke ich auch lähmend auf das Nervensystem meines Pferdes ein, beispielsweise im Darm. Also als allererstes wirkt sich das meistens auf die Darmperistaltik aus und damit passieren super, super viele Unfälle. Also wenn es eine Dosierung gäbe, ja, und rein theoretisch vom Gedanken her wäre das möglich, dass man sagt, okay, in der und der Dosierung ist dieser pflanzliche Wirkstoff so, dass der eben die Endoparasiten lähmt, tötet, rausbefördert, aber dem Pferdedarm nicht schadet. Aber es gibt diese Dosierung einfach in der Praxis nicht. Also das heißt, wenn es diese Dosierung gäbe, dann würde da natürlich auch Interesse dran bestehen, dass man halt sagt, hey, das ist vielleicht auch einfach dann als Entwurmungsmittel zugelassen. Aber es gibt diese Dosierung einfach nicht. Und das heißt, da passieren wirklich richtig viele und schlimme Unfälle. Also ich habe das wirklich regelmäßig in meinem Kundenkreis oder in meinem Reitschülerkreis oder auch im Freundeskreis teilweise, dass das halt versucht wird, mit solchen Mitteln zu entwurmen und dass die Pferde dann reihenweise mit schlimmsten Koliken in der Klinik landen. Also das heißt, es ist einfach nicht so erprobt, dieses System, dass man halt sagen könnte, ja, diese Dosierung, die tut den Würmern was, die tut aber dem Pferdedarm nichts. Das ist einfach nicht der Fall. Und deshalb ist es wirklich lebensgefährlich, zum aktuellen Zeitpunkt das anzuwenden, weil entweder habe ich dann vielleicht eine Dosierung erwischt, die meinem Pferd nichts tut, die tut aber dann möglicherweise auch den Würmern einfach nicht ausreichend was. Oder ich habe halt wirklich die Gefahr, dass ich die Würmer echt kille, aber mein Pferd halt dann auch im Endeffekt. Also deshalb, das ist wirklich mein dringender Appell, absolut Finger davon lassen. Das ist überhaupt nichts, dass man sich irgendwie denkt so, hey, das ist eine super geil schonende Methode, weil es ist ja rein pflanzlich. Überhaupt nicht. Daran ist gar nichts schonend. Das kann wirklich lebensgefährlich sein und das sollte man auf gar keinen Fall ausprobieren. Und solange das nicht gesichert ist, dass es da irgendeine Dosierung gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, das kann man dann auch echt als Medikament anwenden, weil es eine erprobte Wirksamkeit hat, ist es wirklich ganz, ganz schlimm, dass das fabriziert wird. Und es gibt einfach überhaupt keine Indikation, die das rechtfertigt. Also von daher muss man da eben stark unterscheiden, was jetzt so die pflanzlichen Wirkstoffe angeht. Pflanzliche Wirkstoffe zur Förderung des lokalen Immunsystems und damit auch zur Eindämmung von Parasiten, die sich vermehren oder sowas. Ja, gibt's viel, was man machen kann. Super wirksame Substanzen. Es gibt tolle Sachen eben, um das Magen-Darm-Milieu positiv zu beeinflussen, um ein gesundes Mikrobiom zu unterstützen. Aber zum Abtöten gibt es aktuell nichts, wo man sagen könnte, das kann man guten Gewissens machen, ohne dass man sein Pferd dadurch in Gefahr bringt.
Wie kann ich äußerlich gut erkennen, dass das Pferd Würmer hat? Also jetzt abgesehen von diesen typischen Sachen, die man mal so sagt, das Pferd ist abgemagert und hat stumpfes Fell oder so. Das war bei dem kleinen Hengst von mir zum Beispiel nicht so. Also man hat das nicht gesehen. Manchmal liest man ja auch so ein aufgeblähter Bauch, gerade bei einem kleinen Shetty, was eh zum Beispiel ein bisschen rundlicher ist. Kann man das vielleicht eh manchmal nicht so einschätzen?
Eine Verwurmung äußerlich zu erkennen, ist deshalb super schwierig, weil normalerweise hast du einen derart massiven Befund oder Befall, wenn du das schon von außen erkennst, dass man eigentlich halt schon tausendmal vorher hätte irgendwie reagieren müssen. Also das heißt, also es gibt immer wieder so Einzelfallstudien, wo man einfach ein Pferd mit einem massiven Befall und zwar auch von unterschiedlichen Parasiten, also das lässt sich jetzt gar nicht so auf eins reduzieren, aber man hat teilweise dann wirklich ein Pferd mit einem massiven Befall, dem du symptomatisch gar nichts anmerkst. Und umgekehrt, also wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, okay, die Symptomatik passt irgendwie, ja, das Pferd hat auch einen Befund, dann stellt sich halt dementsprechend die Frage, ja, ist es dann wirklich die Symptomatik von diesem Befund? Weil das sind ja oft auch irgendwie so unspezifische Symptome, dass man gar nicht sagen kann, es gibt jetzt ein Symptom und wenn du das siehst, weißt du auf jeden Fall, dein Pferd ist verwurmt. So ist es ja nicht, ne? Also die Symptome, die man halt typischerweise sehen würde, sind halt irgendwie so aufgeblähter Bauch, Magenbeschwerden, stumpfes Fell, Abmagerung, dass das Pferd halt apathisch ist oder so. Und naja, das kann natürlich auch durch alles mögliche andere irgendwie hervorgerufen werden. Also von daher gibt es leider jetzt kein Symptom, wo man irgendwie sagen kann, also wenn du das bei deinem Pferd siehst, dann weißt du auf jeden Fall, du hast einen Befund, weil, wie gesagt, die Symptome auch für andere Erkrankungen gelten können und für gewöhnlich erst auftreten, wenn ich wirklich einen so massiven Befall habe, dass ich darauf eigentlich auf keinen Fall warten möchte.
Wann entwurmt man am besten gegen Bandwürmer? Ich habe immer das Gefühl, wenn zum Beispiel meine Pferde mit Hunden Kontakt hatten oder auf der Weide läuft öfters mal ein Fuchs rum, die ja nun auch Bandwürmer haben können, dass man da vielleicht mal eine Kur machen sollte. Wobei es ja oft heißt, Bandwürmer sind eigentlich eher selten. Und wenn, sieht man die durch Abmagerung zum Beispiel besonders. Wann sollte man da eine Kur machen oder generell erstmal einen Test machen, weil das so selten ist?
Normalerweise würde man sagen, man entwurmt gegen Bandwürmer zum Ende der Weidesaison. Es kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt noch zwei andere Faktoren, bei denen ich entwurmen würde gegen Bandwürmer. Das eine ist natürlich, ich habe halt irgendein Pferd im Bestand, was einen Bandwurmbefall hat, denn dann sollte man ja generell eine Strategie für den gesamten Bestand überlegen. Und das muss aber nicht immer heißen, okay, alle werden jetzt morgen entwurmt. Also es kann auch mal eine individuelle Strategie sein, zu sagen, eben zum Beispiel, okay, der wird jetzt sofort entwurmt und die drei werden zum Ende der Weidesaison entwurmt oder so. Kann es sein, kann aber auch eben sein, dass es sinnvoll ist für den Bestand, dass man sagt, die werden jetzt direkt alle gleichzeitig entwurmt, muss man dann eben von Fall zu Fall entscheiden. Aber das wäre halt ein Fall, ne? Wenn ich einen Befund habe im Bestand, dann plane ich praktisch, was ist mit allen anderen. Und ansonsten gibt's noch den Fall, dass ich möglicherweise noch einen anderen Bandwurm in der Umgebung habe, also beispielsweise einen Fuchsbandwurm. Also es ist zwar so, dass die schon artspezifisch sind, die Bandwürmer. Also das heißt, das ist ein anderes Teil, was ein Fuchsbandwurm ist, als was ein Pferdebandwurm ist. Das heißt, ein Pferd ist eigentlich für einen Fuchsbandwurm nur ein Fehlwirt. Und dementsprechend wird er sich auch nicht super geil im Pferd vermehren und wird auch nicht richtig krass viel ausgeschieden. Aber trotzdem kann es halt einfach ein Befund sein. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Losung von meinem Fuchs auf der Koppel, also von einem Fuchs auf der Koppel entdecke, vielleicht sogar, wo ich schon einen Bandwurmbefall sehe, dann kann das auch sein, dass ich halt mit meinem Therapeuten eine Strategie bespreche, dass man daraufhin die Entwurmung eben plant, um einfach da auf Nummer sicher zu gehen oder eben eine Kotprobe zum Nachweis plant. Ansonsten, abgesehen von diesen beiden Faktoren, macht es am meisten Sinn zum Ende der Koppelsaison, wenn ich jetzt von einer deutschen Koppelsaison ausgehe, die meistens irgendwann so zum November hin ihr Ende findet und dann auch über den Winter die Temperaturen halt am kältesten sind. Weil Kälte mag der Bandwurm eigentlich nicht. Das heißt, man kann schon über den Winter sehr gute Strategien finden, dass die sich da halt nicht mehr weiter vermehren, dass ich dann vielleicht auch mein Koppelmanagement darauf ausrichte, dass ich es denen sehr ungemütlich bis unmöglich mache, sich zu vermehren und die Kälte tut dann noch ihr Übriges und dann weiß ich, okay, ich habe gute Chancen, dass ich dann einfach eine sehr lange bandwurmfreie Zeit habe. Wenn ich eben sage, okay, wenn schon eine Entwurmung ansteht, dann mache ich die eben zum Ende der Koppelsaison und dann mache ich eben mein super gutes Winterkoppelmanagement und dann weiß ich, okay, also da kann ich schon die Wahrscheinlichkeit extrem erhöhen, dass ich halt dann bandwurmfrei ins Frühjahr gehe und diese bandwurmfreie Phase halt sehr lange sozusagen dann noch andauert oder ich vielleicht sogar dann gar keinen neuen Bandwurmbefall mehr habe bei den Pferden. Also von daher aufgrund dieser Faktoren mit Koppel wird nicht mehr so frequent genutzt, Temperaturen fallen und ich habe auch Zeit über den Winter meine Anti-Bandwurm-Strategien zu machen, ist halt so ein typischer Zeitpunkt für eine Entwurmung gegen Bandwurm dann so zum Ende der Koppelsaison.
Welche Symptome gibt es alles, die auch auf andere Sachen schließen lassen, die zu Würmern dazugehören? Also beispielsweise, wenn es auf die Atemwege geht, vielleicht Schnupfen oder Husten. Und gibt es da Kombinationen, wo man sagen könnte, okay, das könnten eher Würmer sein und keine zum Beispiel Erkältung? Oder gibt es da bestimmte Kontexte dazu, wo man das nachgucken könnte zum Beispiel, dass es jetzt eben ein Wurmbefall ist und keine Erkältung oder eben andersrum?
Es gibt schon Symptome, wo man unter Einbezug verschiedener Umstände und Faktoren dann mal an einen bestimmten Parasiten denkt. Es gibt ja zum einen so die typischen Parasiten, die halt in unserem typischen Kotprobenmanagement getestet werden. Das sind die Strongyliden, die Spulwürmer und die Bandwürmer. Und dann gibt es noch ein paar andere, die nicht so häufig vorkommen und die dementsprechend auch eigentlich nicht standardmäßig getestet werden. Also da kann schon mal per Zufall, wenn da zum Beispiel einer in der Kotprobe mit eingetütet wurde oder so, dann fällt der auch mal bei der Untersuchung dann auf. Aber das gehört eigentlich nicht ins Standardprogramm der Labore, dass die da regelmäßig drauf testen. Aber es gibt so bestimmte Symptome, wenn man sagt, irgendwie passen da so mehrere Faktoren ganz gut und es könnte ein Befall mit einem entsprechenden Endoparasiten möglich sein, der halt diese Symptome macht, dann denkt man da dran. Also beispielsweise wäre das eben schon der Lungenwurm, wenn man natürlich irgendwelche erkältungsspezifischen Symptome hat. Das kommt eben da auch auf die Umstände an. Also wie lebt das Pferd? Lebt das zum Beispiel mit anderen Tieren zusammen oder sind da andere Tiere in der Umgebung? Also es gibt Faktoren, die einen Befall mit einem Lungenwurm eher wahrscheinlich machen oder eher unwahrscheinlich machen. Und ja, dann natürlich die Magendasseln, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Das wäre natürlich schon auch was man im Hinterkopf haben kann bei Magenbeschwerden. Dann gibt es noch das Schweifscheuern für die Pfriemenschwänze, also für die Oxyuren. Die befinden sich praktisch so im hinteren Darmabschnitt des Pferdes und ja, die krabbeln dann so zum Anus raus und dadurch verursachen die einen Juckreiz bei Pferden. Also wenn ich jetzt ein Pferd mit einem starken Schubberreiz praktisch am After oder am Schweif halt irgendwie so in der Gegend habe und das wäre möglich, dann findet man das eben normalerweise auch nicht über eine normale Kotprobe raus, sondern da macht man dann so einen Tesa-Abklatsch, kann man eben auch in den gängigen Laboren untersuchen lassen. Also das würde man dann eventuell da schaut man sich dann das Hautbild an, weil es gibt nicht, also ne, Schweifscheuern kann ja auch was anderes bedeuten. Also da guckt man dann so ein bisschen die Stellen an, wo schubbert sich das Pferd, gibt es dann einen Hinweis auf andere Ektoparasiten, sodass das eher wahrscheinlich ist, oder wenn es da eben drauf gar keinen Hinweis gibt, und es würde halt insgesamt von den Lebensumständen passen, dass da vielleicht Friemenschwänze ihr Unwesen treiben, dann würde man halt vielleicht eben so einen Tesa-Abklatsch machen und den untersuchen lassen. Ja, was gibt's noch? Die Leberegel gibt's noch. Wenn ich jetzt eben sag, ich habe halt beispielsweise im Blutbild sind erhöhte Leberwerte geworden und die Leberegel, die haben so ja ganz konkrete Habitate eigentlich, in denen die leben. Also wenn ich so feuchte Koppeln habe mit Bachläufen, mit vielleicht auch stillstehendem Wasser, vielleicht auch so ein bisschen moorige Landschaft, sumpfige Landschaft, dann ist sowas zum Beispiel wahrscheinlicher, als wenn ich jetzt halt eine super trockene Umgebung habe bei meinem Pferd. Da würden die sich zum Beispiel gar nicht wohlfühlen. Also das heißt, da überlegt man auch so ein bisschen, okay, was ist denn für irgendeine Leberproblematik vielleicht die wahrscheinlichste Ursache, und ja, kommt dann der Leberegel auch in Betracht, dass man darauf dann mal testen lässt. Ja, das wären, würde ich mal sagen, so die Endoparasiten, die man mal so außer der Reihe testen lässt, wenn man ja, halt einfach sagt, es passt irgendwie so ein bisschen von der Symptomatik und auch von den Umständen.
Wie häufig ist wirklich der Leberegel, der ja sehr gefährlich ist, aber sehr selten auftritt? Also ich habe mal auf Leberegel testen lassen, das war negativ, aber von den Grundlagen her, wo es Leberegel geben sollte, hätte es tatsächlich sein können, dass meine Pferde das haben.
In Kotproben findet man tatsächlich ziemlich selten Leberegel. Also das ist jetzt so bei so einem Sedimentationsverfahren, hat man vielleicht, also ich glaube bei unter 1% der Pferden kommt da mal ein Leberegelbefund raus. Im Blutbild, wenn man es testen lässt, dann weiß ich tatsächlich, also da habe ich tatsächlich keine konkrete Zahl im Kopf, würde mich auch interessieren. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Tierarzt oder eine Tierärztin, die zuhört oder die zuhört und hat da für uns vielleicht irgendwie einen Erfahrungswert. Ich kann nur sagen, jetzt so von meinen Patienten, was ich auf jeden Fall merke, ist einfach ein Zusammenhang mit der Umgebung, in dem das Pferd lebt. Also wie schon beschrieben, fühlt der Leberegel sich halt super wohl in feuchten Gebieten. Und das heißt, da merke ich halt eine ganz eindeutige Korrelation, dass wenn dann positiver Befund mal rauskommt, sind es eigentlich so gut wie immer Pferde, wo man sich so ein bisschen aus der Umgebung auch erklären kann. Also das kommt ganz, ganz selten vor, dass man so sagt, ach krass, Leberegel, aber das Habitat passt irgendwie gar nicht dazu. Also das ist schon, das erhöht die Wahrscheinlichkeit halt generell extrem. Aber insgesamt ist es trotzdem eine Sache, die nicht besonders häufig vorkommt.
Du hattest mir von der Methode mit Kamala als alternative Entwurmungsstrategie abgeraten, weil es dazu ja viele leider schlecht ausgehende Fälle schon gab. Magst du darüber noch genauer erzählen?
Also ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt ohne Beruhigungstee beantworten kann. Ich versuch's. Also, ja, Kamala ist tatsächlich genau eins von diesen Produkten, auf die ich vorhin schon hingewiesen habe. Natürliche Entwurmung, pflanzliche Entwurmung. Bitte stellt euch nicht immer unter Natur automatisch was total Sanftes vor. Das ist nicht der Fall. Natur kann krass wirksam sein. Ja, es gibt einfach Medikamente, die sind rein natürlichen Ursprungs und haben eine ganz, ganz krasse Wirksamkeit. Also das ist in keinster Weise so, dass man sagen kann, dass irgendwelche pflanzlichen Präparate oder hier so alternative Entwurmung, dass man seinem Pferd insofern was Gutes tut, als dass es dann irgendwie schonender für den Organismus ist, sanfter für den Organismus ist. Das ist nicht der Fall. Das Zeug ist arschgefährlich. Ich habe es vorhin ja schon kurz beschrieben, was das Problem ist. Es gibt einfach keine Dosierung, wo man sagt, hey, die funktioniert wirklich so, dass sie kein Gesundheitsrisiko für ein Pferd darstellt und trotzdem einfach die Würmer abtötet. Also es gibt überhaupt kein Argument, was dafür spricht, dass man sagt, man probiert so etwas Gefährliches für sein Pferd aus, um sich ein Entwurmungspräparat, was so erprobt ist und wo die Wirksamkeit einfach so klar ist, dass man sagt, man gibt dem irgendwie den Vorzug. Also das ist wirklich, also ja, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich es tatsächlich regelmäßig erlebe in meinem Patientenkreis und ich habe es jetzt auch gerade wieder erlebt, ne? Also jetzt ist ja auch gerade so typische Phase, wo sich jeder irgendwie so Gedanken macht, wie sieht eigentlich meine Entwurmungsstrategie für dieses Jahr aus? Also das heißt, ich hatte jetzt schon 3 Fälle in den letzten Wochen und der krasseste Fall war einfach letzte Woche. In einem Stall wurden 4 Pferde mit Kamala in Anführungszeichen entwurmt und alle 4 sind als Notfallpatienten in der Klinik gelandet. Also das ist doch einfach scheiße. Und im Vergleich dazu hatte ich keinen einzigen Notfall mit den ganzen Entwurmungspräparaten, die ich so mitbekommen habe in letzter Zeit. Also ja, wir werden da nachher auch nochmal drauf kommen. Unter gewissen Umständen kann auch ein Entwurmungspräparat, was halt wirklich gut erprobt ist, erforscht ist und so weiter, Nebenwirkungen haben. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man das einfach im Hinterkopf hat, wenn man sich da auskennt. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man sich eine sinnvolle Strategie plant, dass man natürlich möglichst wenig davon einsetzen muss und Resistenzen und tralala. Aber das ist auf jeden Fall überhaupt keine gute Alternative. Also wirklich mein riesengroßer Appell, Finger weg davon und vor allem lasst euch nicht so eine Kacke verzapfen wie, das ist alles irgendwie billiger und die Pharmakonzerne wollen das nur nicht wahrhaben, weil sonst verdienen die ja da irgendwie nichts mehr an ihren Entwurmungsmitteln. Nein, Leute, glaubt's mir. Wenn es ein wirkungsvolles Präparat gibt, sind die Pharmakonzerne die Ersten, die Interesse dran haben, weil die wollen es ja dann für alle vertreiben. Also das heißt, die lecken sich doch alle 10 Finger danach, dass es irgendwas Neues, Wirksames gibt, was sie auf den Markt bringen können. Also von daher, nein, das ist einfach kein sinnvolles Argument für diesen Einsatz. Und deshalb, ja, ich sag's nochmal, Finger weg, das kann euren Pferden richtig, richtig schaden. Wenn, was weiß ich, vielleicht hat man in 10 Jahren irgendeine super geile Dosierung, wo man weiß, hey, das ist jetzt so gut erprobt, da wissen wir genau, das ist wirksam als Entwurmungsmittel, aber es macht dem Pferd nichts, wir haben keine Kolikgefahr und so weiter. Ja, dann ist es ja schön, aber zum aktuellen Zeitpunkt haben wir es nicht und deshalb gehört es nicht in unsere Pferde. Jetzt haben wir schon einige super spannende Fragen zum Thema Entwurmungsstrategie geklärt, aber das waren tatsächlich bei weitem noch nicht alle. Also die Katharina hatte noch deutlich mehr Fragen auf Lager und ich kann mir vorstellen, dass das auch für euch noch super spannend ist, die anderen Fragen auch noch beantwortet zu bekommen. Deshalb werden wir die nächsten Fragen in einer weiteren Folge zum Thema noch beantworten. Das heißt, ihr könnt euch schon auf die nächste Episode freuen. Die wird dann noch weiter zum Thema Entwurmungsstrategie, zeitgemäße selektive Entwurmung und so weiter sich handeln. Und da geht's dann weiter mit dem zweiten Teil der Fragen.